8. Für immer vereint. Arthur und Alice entschieden sich zu heiraten und zusammenzuleben. Aber sie wollten keine gewöhnliche Hochzeit mit betrunkenen Verwandten und anderen Freunden haben. Sie beschlossen, sich einem uralten heidnischen Ritual zu unterziehen, das ihre Verbindung auf einer subtilen Ebene besiegeln sollte. Als sie erfuhren, dass Mira ein solches Ritual durchführen konnte, gingen sie zu ihr, besuchten jedoch eine von Nayas Unterrichtsstunden und luden ihre engen Freunde aus der Schule ein, daran teilzunehmen. Als sie den Saal betraten, in dem Naya unterrichtete, sahen sie, dass die Schüler einige Sketche spielten, wie in einem Theater. Einige spielten Streit in der Familie, andere spielten Geschäftsleute, die einen Vertrag abschlossen, wieder andere spielten den Verkäufer und launische Kunden.
»Was passiert hier?« fragte Arthur Naya überrascht.
»Das ist eine alte spirituelle Praktik des Sampo-Systems, die auf der Kunst basiert, Sansa zu kontrollieren«, begann die Frau zu erklären. »Laut der Sampo-Lehre muss eine Person, bevor sie etwas Schwieriges tut, es im Sans-Theater spielen. Erinnert ihr euch daran, wie die uralten Menschen vor der Jagd ein in den Sand abgebildetes Tier töteten? Damit schufen sie auf subtile Weise einen Weg zu ihrem Ziel. Das heißt, in der Sprache der Schamanen, sie ebneten den Weg im Körper von Sur. Auch hier ist es so. Indem sie eine Situation in einem Theaterstück erarbeiten, lernen sie, wie sie eine Rolle im Leben möglichst effektiv spielen können und erkennen, was ihnen fehlt. Und zuallererst achten sie auf die Energieveränderung, denn jede Rolle hat ihre eigene Energie. Der Anführer muss mehr Kraft und Macht haben als derjenige, dem er folgt, und man muss in der Lage sein, diese Kraft zu erzeugen. Wie das Sprichwort sagt, man ist gegenüber Schaf ein guter Mann, und gegen einen guten Mann ist man selbst ein Schaf. Derjenige, der energetisch stärker ist, wird zum Anführer.
»Ist es so schlimm, ein Folger zu sein?« fragte Alice, nachdem sie Nayas Erklärungen aufmerksam zugehört hatte.
»Aber nein. Ein Student, eine Untergebene und jede kluge Frau«, Naya lächelte geheimnisvoll und sah Alice an, »muss lernen, sich führen zu lassen, wenn sie einen würdigen Mann an ihrer Seite hat. Oder so tun, als wäre sie eine Folgerin, die jedoch mit Hilfe von Schleue die Kontrolle übernimmt. Dies ist ein weiteres Prinzip des Sampo-Systems. In unserem Theater lernen wir es auch.«
»Sehr interessant.«
Alice reagierte begeistert, ohne ihren leuchtenden Blick von ihrer Mentorin abzuwenden.
»Jetzt seid ihr zu zweit«, fuhr Naya fort, »und das bedeutet, dass eure gemeinsame Energie in Yin und Yang polarisiert ist. Das bedeutet aber nicht, dass du, Alice, immer Yin sein musst. Wenn Arthur krank wird und deine Hilfe braucht, musst du Yang werden. Und wenn ihr ein Kind haben werdet, werdet ihr in Sattva, Rajas und Tamas polarisiert sein. Das heißt, jemand wird klug, jemand wird aktiv und jemand wird passiv sein. Wenn euer Kind schlauer als ihr werdet, wird es in dieser Situation Sattva, also klug sein.
»Was ist, wenn wir zwei Kinder haben werden?«
interessierte sich Arthur lächelnd und schaute Alice liebevoll an.
»Dann werdet ihr in die vier Elemente polarisiert. Egal wie viele Personen in einem Team sind, sie sind in Gegensätze polarisiert, die sich gegenseitig ergänzen. Und man muss in der Lage sein, seine eigene Energie so anzupassen, dass man die gewünschte Rolle einnimmt und die Situation im Team harmonisiert.«
»Das ist alles so faszinierend«, wunderte sich Alice und freute sich auf die kommende Übung.
»Wir werden von Ihnen lernen«,
fügte Arthur eifrig hinzu, und sie schlossen sich der Praktik des Sans-Theaters an. Kurz nach Nayas Unterricht trafen sich Arthur und Alice mit Mira. Sie war ein großes, blondes Mädchen mit gebräuntem Gesicht, gekleidet in ein sanftes, weißes, knöchellanges Kleid, das in der Taille mit einem breiten Gürtel mit Fransen und gestickten Mustern gebunden war.
»Nun müssen wir uns auf die Zeremonie vorbereiten. Es gibt so einen alten Megalith«,
sagte Mira mit klangvoller Stimme. Das ist ein Stein, in dem zwei Sitze ausgehöhlt sind. Die Liebenden sitzen darauf und beobachten die Morgendämmerung. Und wenn die Sonne hinter dem Berg hervorkommt und sie mit ihrem Glanz erleuchtet, kommt ein Segen auf sie herab. Die Ehe solcher Menschen wird außergewöhnlich erfolgreich und glücklich sein. Generell ist es sehr wichtig, die ersten Sonnen- und Mondstrahlen zu sehen, wenn der Mond nachts aufgeht. Es ist dasselbe, wenn man seinem Freund Hallo sagt und er seine Energie zurückgibt. Deshalb begrüßten die uralten Menschen den Himmelskörper immer morgens. Aber jetzt schlafen die Menschen entweder im Morgengrauen oder begrüßen eine Zombie-Box, die sie morgens mit Negativität bestrahlt. Deshalb verliert ein Mensch, der so viel hat, sein Glück. Vor Tagesanbruch ritten Arthur, Alice und ihre Freunde sowie Naya auf Pferden zum Ort der Kraft. Die frisch Vermählten trugen ebenso wie ihre Begleiter die Gewänder uralter Priester. Sie fuhren durch einen wunderschönen Eichenwald, bis ein riesiger, dunkelgrüner und mit Moos bedeckter Stein sich vor ihren Augen öffnete. Im ehrfurchtsvollen Schweigen näherten sich die Reisenden ihm und spürten, wie eine mächtige, geheimnisvolle Kraft von ihm ausging. Sie gingen dreimal um ihn herum und verbeugten sich vor ihm. »Dieser Megalith«, begann Mira zu erklären, »ist im gleichen Alter wie die Dolmen. Die Priester haben ihre großen Geheimnisse darin vollbracht, und jetzt wird er euch helfen.« Im ehrfürchtigen Zustand setzten sich Arthur und Alice auf die ihnen zugewiesenen Plätze auf dem Stein und spürten sofort die Kraft dieses Ortes. Die Liebenden tauchten in einen uralten, überirdischen Zustand ein, als wären sie vor Tausenden von Jahren versetzt worden und die Ereignisse dieser längst vergangenen Jahre schwebten wie Nebel vor ihnen. Der Lärm und die Stimmen der Menschen, die damals lebten, waren zu hören. Aber alles verstummte. Mira führte das Ritual durch, und Arthur und Alice begannen händchenhaltend darauf zu warten, wie sie die Sonne begrüßen werden. Als die ersten Morgenstrahlen hinter dem Berg aufstiegen, hoben die Frischvermählten zur Begrüßung ihre freien Hände und streckten sie mit den Handflächen nach unten leicht nach vorne. Im Chor sangen sie das Mantra »Hurai Mangalam«, und dann fielen die Sonnenstrahlen auf die jungen Menschen. Sie spürten sofort einen starken Energieschub und hatten das Gefühl, ein einziges Wesen geworden zu sein, das aus flackernden Lichtpartikeln erschaffen wurde. Die Menschen um sie herum waren überrascht, als sie bemerkten, dass sich die Achter des Lichts um sie herum drehten. Der Abstieg der Kraft war so stark, dass die Gedanken aller Anwesenden in Stille versunken waren. Aber nach ein paar Minuten kamen sie zur Besinnung und begannen sich zu freuen, indem sie dem Brautpaar gratulierten. Auf dem zentralen Teil des Steins, auf dem sich der Altar befand, lagen beleuchtete Geschenke. Und während des Festes rund um das Feuer nahm jeder sein Geschenk und überreichte es Alice und Arthur mit guten Wünschen. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Hochzeit war niemand betrunken. Alle waren in einer gehobenen und feierlichen Stimmung. »Seht mal«, sagte Mira, »Menschen können ohne Wodka genauso viel Spaß haben wie Kinder. Nur eine falsche Persönlichkeit mit ihren Rollen verhindert, dass sie frei sind und macht ihnen Angst voreinander. Ihr müsst in eurem Wesen bleiben und dürft nicht den von einer kranken Gesellschaft auferlegten Rollen versklavt sein.« »Ja, Freunde, ich fühle mich so leicht und fröhlich«, sagte Alice mit einem strahlenden Lächeln. »Ich wollte nicht heiraten, wenn ich an eine betrunkene Hochzeit dachte, von der mir schlecht wurde. Ich dachte, warum sollte an einem so feierlichen Tag jeder sein menschliches Aussehen verlieren und es damit rechtfertigen, dass er ohne dieses keinen Spaß haben kann? Muss man zum Feiern wirklich ein Tier werden?«
»Das ist richtig«, sagte Arthur. »Schließlich legen wir ein Programm fürs Leben fest. Was wird das für ein Programm sein, wenn alle Gäste betrunken und geistesgestört sind, sich streiten, übereinander liegen und sich dann alle übergeben? Deshalb sind die Menschen in der Ehe so unglücklich. Deshalb nimmt die Zahl der Scheidungen zu.«
Während des Festes aßen alle leichte, speziell zubereitete Rohkost. Nur Ruslan rührte das Essen überhaupt nicht an.
»Was ist los, Kumpel?« fragte ihn Arthur.
»Ich bereite mich auf den Tod vor«, antwortete er ernsthaft.
»Wie?« erschreckte sich Arthur. »Machst du Witze?«
»Nein. Und ich wollte dich eigentlich mitnehmen, aber du hast deine Hochzeit.«
»Aber wieso? Warum?« fragten nun die anderen, die der Konversation zuhörten.
»Wisst ihr«, fing Ruslan an, »in der Nähe gibt es Dolmen. Sie waren besondere Gräber, in denen jeder Eingeweihte einem Sterberitual unterzogen wurde. Das heißt, er trennte sich von allem Fremden, das ihm die Gesellschaft und die Erziehung auferlegten. Dieses uralte Ritual hilft, meine Essenz und mich selbst außerhalb all dieser Lügen zu finden, die mir aufgezwungen wurden. Dass ich, Russe, Sohn, Enkel, Bruder, Heiratsvermittler, Student, Freund, Feind bin, das sind alles nur meine Rollen, nicht ich selbst. Ich habe mich zwischen diesen Rollen und äußeren Eindrücken, Bildern, Werbung, Filmen, Büchern, den Ansichten, Gewohnheiten und Reaktionen anderer Menschen verloren.
Arthur hielt inne und sagte dann aber, ich will auch mitkommen.
Doch dann blickte er zurück zu Alice, die in der Nähe stand und sagte,
aber vermutlich nächstes Mal.
Ruslan nickte verständnisvoll.
Aber warum isst du nichts?
Ich faste seit fast 40 Tagen. Das brauche ich, um mich vor der Praktik zu reinigen. Ansonsten wird sie nicht tiefgehend sein. Also lade ich euch auf eure Hochzeitsreise ein.
Ein schelmisches Lächeln berührte schließlich Russlands Lippen. Ihr könnt mich zu den Dolmen begleiten. Die Freunde versammelten sich und wollten sich den Dolmen ansehen und erfahren, was Russland dort tun würde. Auch Naja, die ihm diese spirituelle Praktik vorschlug, begleitete sie.
Ich werde im Dolmen Dienst haben, während Russland stirbt, um ihn aus der anderen Welt zu treffen, scherzte die Mentorin. Sie stiegen in einen Jeep und fuhren eine malerische Bergstraße entlang. Als sie den Fluss erreichten, begannen die Reisenden, ihn zu überqueren. Aber die Strömung erwies sich als zu stürmisch und warf sie buchstäblich um. Sie mussten Stöcke nehmen und diese flussabwärts spazieren, um sich auf den Boden zu stützen und unter dem schnellen Druck des Wassers festzuhalten. Nachdem sie den Fluss überquert hatten, begannen die Freunde, den Berg zu besteigen. Ruslan war vor Hunger geschwächt und hielt ab und zu an, um sich auszuruhen. Rundherum standen mächtige, moosbedeckte Bäume, blühten die Büsche und am Himmel zwitscherten die Vögel. Nun erreichten sie eine riesige Eiche. Sie stellten sich um sie herum und hielten sich an den Händen. Sie konnten sich nicht umarmen. Zwei weitere solche Riesen lagen in der Nähe. Oben auf dem Berg sahen die Reisenden mehrere Dolmen und in der Ferne konnten sie schneebedeckte Berggipfel sehen. »Hier ist er, der Ort der Kraft«, sagte Naja feierlich, breitete ihre Arme seitlich aus und atmete tief die frische, belebende Luft ein. Hier führten die uralten Priester ihre Rituale durch. Gurdjieff war hier einmal zu Besuch, als er von Maikop nach Tiflis reiste.
Der Ort strahlte wunderbare Kraft und Frieden aus. Ruslan erhielt Najas letzte Anweisungen, verabschiedete sich von seinen Freunden und kletterte in den Dolmen. Sie gaben ihm Heu, damit er sich dort ein Bett machen konnte. Sie steckten einen in der Nähe gefundenen Steinpfropfen in das Loch und bedeckten alle Risse mit Erde, damit dort kein Licht eindringen konnte. Ruslan legte sich entspannt hin und spürte mit seinem Körper eine besondere Energie, die von der Erde ausging. Er begann, sich auf den Tod einzustimmen und las das Gebet der Atlanten. »Ich, hier geboren im Gefängnis des Körpers, ich verstrickt in ein Netzwerk von Wünschen, ich gefesselt durch die Lügen der Menschen. Ich appelliere an dich, o Himmel. Meine Gedanken sind der Atem eines Fisches, das Geräusch von Katzenschritten ist meine Errungenschaft. Du bist das für Blinde unzugängliche Licht. Ich, geschaffen zum Leiden, ich hier zur Sklaverei geeignet. Ich bin der Wohnsitz fruchtloser Träume. Ich appelliere an dich, o Ewigkeit. Mein Leben ist wie ein Traum. Mein Leben ist, als wäre ich verrückt. Mein Leben geht im Rausch weiter. Wie kann ich zu dir kommen, o Gott? Mein Ziel ist wie die Wurzel einer Schmiede. Meine Bedeutung ist wie Vogelspeichel. Du bist die Stimme der Wahrheit, die Gehörlose nicht hören können. Du bist Glückseligkeit, für die es kein Herz gibt. Woher kenne ich dich, o Großer? Gib mir das Sehen, dich zu sehen. Gib mir die Ohren, um dich zu hören. Gib mir ein Herz für Gnade, damit ich wie du werde. Gib mir Hilfe, die Fesseln zu lösen. Gib mir die Kraft, dir zu dienen, Gott. Gib mir den Tod, um zu verschwinden, in dir aufzulösen, o Einziger. Es war ihm nicht klar, wie viel Zeit vergangen gewesen war, aber in einem Moment begann Ruslan deutlich zu spüren, dass er hier nicht allein war. Allmählich begann ein schwaches Licht den Raum zu erhellen, und er bemerkte, dass in den vier Ecken einige Zwerge saßen. »Wer seid ihr?« fragte Ruslan erschreckt.
»Wir sind die Priester der Dolmen. Wir waren es, die sie vor tausenden von Jahren gebaut und in ihnen unsere Rituale durchgeführt haben«, antworteten sie einstimmig mit bizarren Stimmen.
»Warum lebt ihr noch so lange?« antwortete Ruslan.
»Unsere Körper sind vor langer Zeit gestorben, und du liegst auf unseren Knochen«, folgte eine Antwort. »Aber wir sind hier in subtilen Körpern.«
»Und wozu seid ihr hierher gekommen?« fragte er wieder.
»Wir sind hierher gekommen, um dir zu helfen, denn du hast unser Gebet wiederholt, das uns die Atlanter gegeben haben. Wenn du die Bedeutung verstehen wirst, wird die Wahrheit offenbart.«
Ruslan wollte etwas fragen, der Zwerg legte aber den Finger an den Mund und sagte leise,
»Jetzt wirst du das alte Sampa-Ritual sehen. Es wird dir helfen, dein Wesen von deiner Persönlichkeit zu trennen. Es wird dazu beitragen, dass die Persönlichkeit zu sterben beginnt und du wieder auferstehst.«
Der Zwerg winkte ab, und er und Ruslan fanden sich außerhalb des Dolmens auf dem Gipfel des Berges wieder. Das war zweifellos derselbe Berg, aber hier wirkte alles irgendwie anders. Die Dolmen waren neu, es gab mehr davon, die Bäume an den Rändern der Lichtung wuchsen anders und die Jahreszeit war anders. Es war Herbst, die Blätter waren alle gelb und viele waren bereits vollständig abgefallen. »Was ist das?« interessierte sich Ruslan.
»Wir wurden vor tausenden von Jahren transportiert. All unsere Zivilisation hier lebte«, erklärte der Zwerg bereitwillig.
Dann erschienen 12 weitere maskierte Zwerge auf der Lichtung, und ein weiterer setzte sich auf einen Hügel und begann, die anderen zu beobachten. Zuerst stellten sich die Zwerge in einem Dreieck auf, und dann begannen sie zu seltsamer Musik einen bizarren alten Tanz zu tanzen, indem sie sich umeinander drehten und Masken austauschten. Ruslan gelang es, die Maske eines Geiers, eines Hirsches, eines Hundes, eines Fuchses, eines Löwen, eines Hahns, eines Schakals, eines Schweins, einer Ziege, eines Fisches, eines Pferdes und einer Krähe in verschiedenen Farben zu sehen. »Was bedeutet das alles?« fragte er seinen Leiter.
»Dies sind deine 12 Hauptrollen, die du im Leben spielst. Sie sind alle in dir. Aber wenn du dich in einer bestimmten Gruppe oder in einer bestimmten Situation befindest, spielst du eine von ihnen und kannst zu deinem Unglück nicht anders als zu spielen. Jede Situation, jedes Kollektiv ruft eine der Rollen in dir hervor, und andere Personen in diesem Team spielen entgegengesetzte Rollen. Aber du tust dies alles unbewusst wie Marionetten, und du bist Sklave dieser Rollen. Kosmische Einflüsse regieren die Gesellschaft. Sie regieren das Kollektiv, und das Kollektiv zwingt den Einzelnen, die erforderliche Rolle zu spielen.«
»Wie kann ich mich denn davon befreien?« fragte Ruslan.
»Siehst du den Priester dort drüben, der sitzt und alles beobachtet?
Der Zwerg zeigte auf die Gestalt eines Weisen in einem langen Gewand.
»So lernst du deine Rolle zu beobachten. Dann wirst du außerhalb von ihnen sein. Du bist ein Beobachter. Du hast es einfach vergessen.«
»Was bedeutet dieses Dreieck?« wollte der Junge klarstellen.
»Dies sind die drei Hauptkräfte. Aktiv, passiv und neutralisierend. Durch ihre Kombination entstehen diese 12 Archetypen und Rollen«,
erklärte der Priester.
»Jede Rolle hängt von der Beziehung zwischen deiner Energie und der Energie des Teams ab.«
Ruslan wollte noch etwas fragen, aber der Priester legte seinen Finger an seine Lippen.
»Psst! Dieses Wissen wird dir später zuteil werden. Aber jetzt ist es Zeit zu sterben.«
Er winkte ab, und Ruslan fand sich auf einem Strohbett im Dolmen wieder. Er konnte nicht verstehen, ob er schlief oder wachte, lebendig oder tot war. Um ihn herum schwebten Gedanken und Bilder, die er als seine eigenen betrachtete. Aber jetzt sah er, woher jeder Gedanke, jedes Bild, jeder Eindruck, jede Reaktion, jede Gewohnheit kam. All das kam ihm einst von außen, von Eltern, Freunden, Lehrern, aus Büchern, von Fernsehbildschirmen. Oftmals wurden die ersten Eindrücke zur Grundlage für die Bewertung nachfolgender Eindrücke. Er hielt die ältesten davon und am häufigsten wiederholten für ihn selbst, aber das war nicht der Fall. »Wer bin ich?« fragte er sich selber, aber spürte nur Leere in sich. »Wo bin ich?« fragte er wieder, aber er war nirgendwo. »Ich existiere nicht«, vermutete er mit Furcht. »Ich bin tot. Mich gibt es nicht.« Er schrie laut auf und kam sofort aus diesem Zustand heraus. Sein Körper lag noch immer im Heu in der Dunkelheit des Dolmens. »Lasst mich frei«, schrie er erschrocken und suchte nach einem Ausgang in der Dunkelheit. »Ich will raus«, er eilte umher. Doch schließlich fand Ruslan den Steinpropfen und schob ihn heraus. Das blendende Tageslicht fiel ihm sofort in die Augen. Als er sich umsah, sah er eine vertraute Lichtung, ein Zelt, naja, aber das alles war irgendwie fremd, unwirklich. Er kroch aus seiner Gefangenschaft und kroch auf allen Vieren durch das Gras. »Was machst du da?« rief ihm Naya zu. Er blickte sie überrascht an, als würde er sie zum ersten Mal sehen. »Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht«, murmelte er und setzte seine Beschäftigung fort. »Lass uns zum Zelt gehen. Du musst zur Besinnung kommen«, sagte Naya geduldig, half Ruslan beim Aufstehen und untersuchte ihn. »Na, schau das mal an. Deine Haare sind grau geworden.« Sie nahm den Jungen wie ein Kind bei der Hand mit ins Zelt, legte ihn auf einen Schlafsack und deckte ihn mit einer Wolldecke zu. »Bald wirst du dich an alles erinnern und alles wird gut«, wiegte sie ihn wie ein Kind. Ruslan entspannte sich, legte sich hin und fiel in den tiefen Schlaf eines Babys. Als Ruslan morgens aufwachte, konnte er lange Zeit nicht zur Besinnung kommen. Naya schlug ihm vor, das Fasten zu pausieren, aber er hatte keine Lust zu essen. Er war verloren und wusste nicht, wie er leben sollte. »Wer bin ich?« fragte er Naya. »Mir wurde klar, dass nichts mir gehört, dass alles von irgendwoher genommen wurde. Gedanken, Gefühle, Gewohnheiten. Wie lebe ich jetzt und wofür? Wer wird leben?« hat er gefragt. »Es stellt sich heraus, dass dieses außerirdische Ding in mir lebt, oder ich lebe in den Sachen anderer Leute. Wo bin ich?« Er wurde von Fragen gequält. »Du hast das Wichtigste nicht bemerkt«, sagte Naya leise. »Wer hat sich die Gedanken, inspirierten Reaktionen und übernommenen Gewohnheiten dieser anderen Leute angesehen?« Ruslan dachte tief nach.
»Wenn du nicht da wärst, hätte das niemand sehen können.«
»Ja«,
Ruslan war überrascht.
»Also, wer bin ich?
derjenige, der das sieht, oder was?« sprach er nachdenklich.
»Na klar, du bist der Zeuge all dessen«, bestätigte Naya. »Versuch, öfter in diesem Zustand zu sein, wenn du alles siehst und verstehst. Machen wir jetzt einen Spaziergang. Du musst dich bewegen, um zur Besinnung zu kommen.«
Sie gingen zum Fluss hinunter, und Naya nickte in Richtung Wasser und schlug vor:
»Siehst du den Bach? Siehst du, wie der Fluss das Wasser darin verwirbelt? Hier ist es nicht tief. Schwimme, wirble in der Strömung herum, es wird dir helfen, zur Besinnung zu kommen.«
Ruslan begann vor Vergnügen zu schwimmen, drehte sich in einem Wirbel wie in einem Karussell und freute sich wie ein Kind. Dann legte er sich ans Ufer und betrachtete die schneeweißen Wolken, die im Himmel schwebten und wie riesige, zottelige Tiere aussahen. Um ihn herum wuchs ein uralter Buchsbaum, ganz umhüllt von einem sauberen Bart aus grünem Moos. Plötzlich war auf der anderen Seite das Summen eines Motors zu hören, gefolgt von langgezogenen Signalen. Ruslan hob den Kopf und sah, dass es Arthur und Alice waren, die ihn mit dem Jeep abholen wollten.
»Wir müssen gehen«, sagte Naya mit einem strahlenden Lächeln, und sie gingen den Berg hinauf, um das Zelt und andere Sachen zu holen.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org.